Nach einer längeren Pause ist es mal wieder Zeit für eine neue Folge von Gesundo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Podcast, der sich mit einem Thema beschäftigt, das uns alle betrifft, nämlich das Thema Gesundheit. Und normalerweise bin ich eigentlich in Dortmund unterwegs, aber wir haben uns überlegt, warum denn nur in Dortmund? Wir haben ja auch im Umkreis viele Unternehmen bzw. Praxen, wo das Thema Gesundheit sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen bin ich heute in Unna bei den Kollegen des Hellweger Anzeigers und spreche mit jemandem, die auch im Gesundheitswesen unterwegs ist. Standpunkt Gesundheit GmbH. Ich begrüße erstmal Martina Ecker. Schönen guten Tag.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Martina, erklär mir mal, was ist denn die Standpunkt Gesundheit GmbH? Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen.
Ja, Standpunkt Gesundheit GmbH ist ein Unternehmen in Hamm. Einige kennen es vielleicht sogar auch am Ort, denn wir sind in ein sehr altes Gebäude gezogen. Das ist ein Spielwarengeschäft gewesen, das sehr bekannt war. Und wir sind jetzt seit 3 Jahren dort ansässig als Gesundheitszentrum. Und mit dem Begriff Standpunkt Gesundheit war mir wichtig zu sagen, wir machen nicht nur Physio, wir machen nicht nur Prävention, Vorsorge und Nachsorge von Erkrankungen, sondern wirklich das Gesamtpaket. Wenn man kommt, kann man bei uns alles machen.
Klingt sehr gut. Ich habe aber jetzt ein Problem. Wo hole ich denn jetzt mein Spielzeug?
Ja, leider mittlerweile online. Da ist keine andere Möglichkeit mehr. Also wir bieten es nicht an, aber wir spielen mit den Kindern in der Kinderphysiotherapie. Das machen wir schon.
Ja, das war doch super, dass ich das jetzt noch einbringen konnte. Dann konntest du das nämlich anbringen, dass ihr da mit den Kindern auch unterwegs seid. Denn das ist ja teilweise so, dass die Praxen sich auch auf Altersgruppen spezialisieren. Also es gibt auch Praxen, die sagen, wir arbeiten lieber nur mit älteren Menschen oder wir arbeiten mit Sportlern zusammen. Also ihr deckt alles ab.
Wir decken alles ab. Von den Kindern bis zu den Erwachsenen und den Senioren.
Sehr genau. Gut. Ja, dann wollen wir doch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wobei ich habe schon gesehen, du hast heute direkt mit dem Tee hier den Tag gestartet, mehr oder weniger. Also auch gesund unterwegs?
Ja. Wir müssen ja was vorleben. Ne? Ich lebe es meinen Mitarbeitern vor, ich lebe es den Kunden vor. Ich würde nicht behaupten, dass ich nicht mal ein Glas Wein trinke. Wobei, wenn wir die Ärzte fragen würden, wäre das wahrscheinlich auch noch ganz gut. Das ist aber schon die Zielsetzung des Unternehmens auch, dass wir das widerspiegeln. Wir spiegeln das bei den Kunden wieder, in den Kursen, in der Therapie und genauso auch bei den Mitarbeitern.
Ja, dann bin ich eigentlich der falsche Moderator für dieses Format, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wir wollen natürlich heute über die unterschiedlichen Themenbereiche auch sprechen. Ich habe ja hier immer so ein Informationspapier, wo ein bisschen was drinsteht, was er überhaupt anbietet. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Erstmal, ihr seid 15 Mitarbeiter insgesamt.
Ja, ungefähr. Vielleicht sogar ein paar mehr mittlerweile.
An welchen Standorten seid ihr denn genau unterwegs?
Also ich bin persönlich beim Standpunkt Gesundheit in Hamm mit den Martin Kupitsch zusammen unterwegs. Und der Martin Kupitsch ist hier in Unna, in Dortmund, in Bochum, in Holzwickede und Wickede unterwegs.
Mein Gott, eigentlich im ganzen Ruhrgebiet.
Ja, er hat da seinen Spaß dran als Physiotherapeut.
Also da habe ich auch großen Respekt vor. Ein Job, der, glaube ich, unfassbar intensiv ist und bei dem man auch ja körperlich harte Arbeit leistet. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und Physiotherapeuten, die sind ja gefragt.
Ja, wir bilden auch mit den Schulen zusammen aus. Wir versuchen, das Potenzial gleich mitzunehmen, um es zu nutzen, weil so viel kommt gar nicht leider nach. Und daran arbeiten wir jetzt.
Ja, das ist echt ein großes Problem. Aber ich kann das nur noch mal betonen, ich habe großen Respekt davor. Ihr bietet unterschiedliche Dienstleistungen an. Welche sind das denn eigentlich alle?
Genau, also mein Steckenpferd sind die Kurse. Ich bin selbst Gymnastiklehrerin. Ich mache Rehabilitation, Rückenschule, Vorsorge, Nachsorge, alles was dazugehört. Klassischerweise auch die medizinische Trainingsfläche. Und ich komme eigentlich aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das ist mein Themenfeld. Der Martin Kupitsch, der ist als Geschäftspartner mit drin. Dem ist mehr die Physiotherapie untergegangen. Gegliedert. Das ist so sein Thema und so wie die Reha-Nachsorge, also das Terena-Programm.
Terena-Programm, was heißt denn Reha-Nachsorge genau? Das heißt, wenn ich mit meiner Reha fertig bin, dann wird da geguckt, wie ich weiter durchs Leben gehe?
Genau, richtig. Also man kann sich im Anschluss entscheiden, ob man eine Maßnahme in einer ambulanten Reha weitermachen möchte, das nennt sich IRENA, oder ob ein Anschlussprogramm, ein Terena, möglich wäre in der Physiotherapie und dann begleiten wir die Patienten vor allen Dingen mit den medizinischen Trainingsgeräten weiter für die nächsten 6 Monate.
Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt, aber es gibt so viele weitere Punkte, über die wir heute sprechen können, denn der Fokus soll eigentlich auf diesem ja, auf diesem Gesundheitsmanagement liegen. So drücke ich das jetzt mal aus. Du kannst aber gerne erklären, was bedeutet das eigentlich genau?
Betriebliches Gesundheitsmanagement bedeutet wirklich, dass man es nachhaltig organisiert. Es gibt auch betriebliche Gesundheitsförderung. Da biete ich als Arbeitgeber eine Maßnahme an, sage, ich mache mal einen Gesundheitstag und dann war's. Das betriebliche Gesundheitsmanagement zielt schon darauf hinaus, dass wir auch nachhaltig am Ball bleiben. Von einer Umfrage, von einem Feedback, einer Analyse, um dann wirklich daran anzusetzen, wo der Bedarf auch ist.
Kann es sein, dass viele, die eine Reha absolvieren, es danach ein bisschen schludern lassen?
Ja, der Arbeitnehmer definitiv, aber der Arbeitgeber ist ja auch in der Pflicht. Der Arbeitgeber ist insoweit in der Pflicht, sobald ein Mitarbeiter ein Wiedereingliederungsmanagement durchläuft, auf längere Krankheitsphasen hinweg, dann muss der Arbeitgeber etwas für die Gesundheit tun. So ist es im Gesetz verankert. Und dazu gehört nicht nur die Unfallverhütung, sondern auch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und in solchen Phasen muss der Arbeitgeber einfach mitorganisieren und an der Gesundheit des Mitarbeiters arbeiten.
Ist es so, dass die Arbeitnehmer da teilweise vielleicht ein bisschen unterinformiert sind?
Definitiv. Aber andersrum der Arbeitgeber genauso. Also man muss sich mit dem Thema schon auseinandersetzen wollen.
Gibt es da häufig Nachfragen eurer Patienten, die sagen, ja, was passiert denn jetzt eigentlich? Oder seid ihr da sehr proaktiv unterwegs, weil ihr eben wisst, dass die Menschen da desinformiert sind?
Beides. Also wenn du bei uns ins Zentrum reinkommst, siehst du alles ergonomisch. Jeder Arbeitsplatz ist ergonomisch, aber auch jeder der Stühle im Wartebereich. Wir haben ergonomische Stühle, du setzt dich drauf und du kannst schwingen, du kannst dich rücklings draufsetzen. Wir achten also von Anfang an schon darauf, dass das Ergonomische, was uns wichtig ist, auch für Unternehmen, direkt schon preisgeben. Der Kunde kommt aber auch auf uns zu und sagt, ich mache jetzt hier so viel, aber mein Arbeitgeber macht gar nichts. Wie kann ich denn das jetzt mal so angehen, dass ich ihm sage, dass man vielleicht was tun sollte oder was kann ich auch dafür tun, damit das vorangeht? Und da sehen wir uns in der Informationspflicht tatsächlich sehr weit vorne und es macht mir auch wirklich Spaß.
Gibt es da viele Patienten, wo du das gerade so ansprichst, dass die sagen, ja, wie kann ich das meinem Arbeitgeber, ich sag mal, beibringen, dass die da Hemmnisse haben, dass die vielleicht auch Angst haben, dem Arbeitgeber zu sagen, ja, ich müsste aber ja eigentlich noch was tun. Du hast eben ja auch von Pflichten gesprochen, die es da gibt.
Ja, also die Frage ist ja immer, wie geht man an den Arbeitgeber dran? Bin ich sehr intensiv, nachhaltig, sage ich, es muss sich was ändern. Als Beispiel, ich habe keinen höhenverstellbaren Tisch, war aber wegen einer Reha-Problematik mit Rücken im Krankenhaus und in der Reha selbst auch in der Maßnahme. Also möchte ich ganz gerne einen höhenverstellbaren Tisch und gehe auch wirklich auf den Arbeitgeber drauf zu. Das ist aber nicht das Einzige, was er ja tun kann. Er kann mir ja auch Möglichkeiten bieten, dass ich damit zurechtkomme mit so einem Tisch. Da ist zum Beispiel Arbeitssicherheit der Betriebsarzt Ansprechpartner. Da ist die BG Ansprechpartner, die ist die Rentenkasse Ansprechpartner und natürlich Anbieter wie wir, die dann auch die Maßnahmen umsetzen. Und genauso gibt es aber auch Arbeitnehmer, die sagen, ich traue mich da gar nicht so dran zu gehen. Also wie fange ich dieses Gespräch an, ohne dass ich zum einen sehr viel von mir preisgebe, dass ich mir vielleicht auch eingestehen muss, das eine oder andere nicht mehr so zu können und da eine Entlastung benötige oder weil es mir auch wirklich unangenehm ist. No, und da sind wir dann diejenigen, die sagen, ich bin doch mal die Kontaktdaten des Arbeitgebers. Wir geben einfach mal so Infomaterial mit, wie eine Fachzeitschrift. Da kann man sich schon mal so im ersten Einblick, ja, Einblick nutzen, um dann vielleicht damit anzufangen.
Interessant, dass du sagst, unangenehm. Ist da Scham auch ein Problem?
Ja, definitiv. Und manchmal auch das Thema, dass man nicht ernst genommen wird mit dem Schmerz, den man dann hat.
Ist interessant, diese Nummer mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Ich überlege jetzt, ob ich in eine andere Wohnung ziehe. Aktuell, ja, die Wohnung, in der ich wohne, die ist möbliert und da ist mir der Schreibtisch natürlich vorgegeben. Jetzt bin ich ja relativ groß, arbeite viel am Computer, muss dann häufig auch nach unten schauen, ist ganz normal. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Rückenprobleme habe. Das ist ja generell schon mal ganz gut. Aber Vorbeugen ist ja ein ganz wichtiges Thema, Prävention und bei uns auch häufig schon ein Thema gewesen, beziehungsweise eigentlich in jeder Folge ein wichtiges Thema. Wie kann ich vorbeugen? Ist so ein höhenverstellbarer Schreibtisch eigentlich Pflicht für jemanden, der die Möglichkeit dazu hat? Sollte man das auf jeden Fall machen?
Ja, ich könnte nicht Nein sagen. Also Arbeitgeber sagt Nein, es ist mir zu teuer. Ich sage definitiv ein Ja. Wenn ich eine Küche kaufe, kaufe ich eine Küche in meiner Größe. Ich kaufe einen Tisch und einen Stuhl in meiner Größe. Ich achte auf Komfort bei der Matratze, bei der Couch, überall. Aber beim Schreibtisch heißt es, den nehme ich, der passt, ja, den kann ich nicht verstellen, aber die Auflagefläche passt mir. Das geht halt einfach nicht. Ich brauche meine Höhe. Meine Höhe, um zu arbeiten, damit ich mich nicht kleiner mache. Wir haben einen Kollegen im Team, der ist 2,07 Meter. Wenn der mit mir an einem Tisch sitzt, ja, für mich ist der Tisch zu hoch und für ihn viel, viel zu klein. Also es muss ja eine Möglichkeit geben, auch da anzupassen. Und am Tage schrumpfe ich. Das kann also sein, dass ich am Ende des Tages nach 8 Stunden Arbeiten den Tisch etwas tiefer stellen muss, weil ich merke, dass die Haltung nachlässt. Also das, finde ich, ist ein Nonplusultra und sollte in jedem Büro stehen.
Mhm, okay, dann werde ich auf jeden Fall da investieren, wenn ich umziehen sollte. Also das merke ich mir. Das habe ich auch schon häufiger gehört, dass das auf jeden Fall was bringt. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, man schrumpft, weil man diese Haltung dann nicht mehr hat, weil man die Kraft vielleicht dann auch nicht mehr hat, ja, stehe ich dann eigentlich bei der Arbeit oder sollte ich einen Schreibtischstuhl haben, den ich höhenverstellbar anpassen kann, auch an den Schreibtisch? Was ist denn da eigentlich die Ideallösung?
Die Ideallösung wäre ein Schreibtisch, der im Stand genutzt werden kann. Da würde ich auch eher in ein Büroeinrichtungshaus gehen, weil die sind wirklich auch stabil und fest und halten das auch aus. Die gehen über die Norm, die gehen etwas tiefer, die gehen etwas höher, wenn man wirklich sehr groß ist, dass man darauf Acht gibt. Und ja, Bewegung ist das A und O. Wenn ein Arbeitgeber mich fragt, was soll ich machen und kann ich investieren, ist für mich Tisch und Stuhl maßgebend. Ja, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Ich kann keine Ergonomieschulung an einem Tisch machen, der sich nicht höhenverstellen lässt. Und dann geht es danach auch wirklich zu sagen, nicht nur die Verhältnisse zu verändern, sondern auch das Verhalten zu verändern. Also, dass ich den Arbeitnehmer mit an die Hand gebe, wie geht er denn mit diesem Tisch um? In welchen Phasen sollte ich vielleicht im Stand arbeiten? Wir beide sitzen jetzt beim Sprechen. Normalerweise wäre es noch viel schöner für das Lungenvolumen und klarer, wenn man sich hinstellt. Bei jedem Gespräch könnte ich mich also hinstellen und sagen, ich stelle jetzt meinen Schreibtischtisch nach oben und nutze die Zeit dann im Stand, um jedes Telefonat zu führen.
Das ist interessant, weil ich könnte ja dagegen halten, stimmt wahrscheinlich nicht, da wirst du mich gleich korrigieren, dass das ja äußerst anstrengend ist und dass man dann viel mehr Energie braucht, wenn man jetzt, ich sage mal, 6 Stunden im Stehen arbeitet oder 6 Stunden im Sitzen.
Ja, aber ohne Energie geht es ja auch nicht. Wenn ich jetzt daran denke, dass du sagst, ja, ich möchte jetzt gerne eher in der entspannten Phase arbeiten, das klappt niemals. Für den Körper gibt es keine Entspannung. Wenn du sagst, ich sitze den Tag in einer Position, das ist für mich entspannt, wird der Körper irgendwann sagen, nee. Ob sie Bandscheiben sind, ob sie Gelenke sind, ob es der Verschleiß ist, das funktioniert nicht. Wir brauchen wirklich die Bewegung, um uns aufrichten zu können. Und das ist ja das Kleinste. Ich erwarte ja nicht von dir, dass ich sage so, lass alles stehen und liegen, alle 10 Minuten und gehe jetzt erstmal deine 1000 Schritte und komme nach 10 Minuten wieder. Dann würdest du sagen, das passt im Zeitmanagement überhaupt nicht rein. Was erwartest du von mir? Aber wenn ich sage, du hast doch einen höhenverstellbaren Tisch, nun stell dich mal hin, dann ist das ja super machbar. Und ich rede ja auch nicht davon, 1 Stunde oder 5 Stunden am Stück im Stehen zu arbeiten. Wenn ich merke und stehe auf dem Betonboden mit so einem dünnen Teppich drüber, dann setze ich mich nach 10 Minuten wieder hin. Aber ich habe was für mich getan.
Ja, sehr bemerkenswert. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich möchte nochmal zurückkommen zu den Patienten. Wenn die jetzt bei euch reinkommen, du hast davon gesprochen, dass da alles ergonomisch gehalten ist. Sind die erstmal überrascht, wenn die das erste Mal bei euch sind?
Ja. Und manche trauen sich gar nicht auf die Stühle zu setzen, weil sie das Gefühl haben, na, der sieht aber besonders aus. Wir haben einen Stuhl, der sieht so ein bisschen aus wie ein Reitersattel. Du setzt dich drauf und kannst dann noch bei schwingen, wie die Stühle von den alten Damen früher und Herren, ne? Drauf sitzen und schwingen. Und das ist erstmal so abschreckend. Die nutzen dann die, die normal aussehen, aber auch die sind nicht normal. Die haben eine Kippposition mit drin, dass man das Becken aufrichtet. Es sieht schön aus, es sieht normal aus, aber hat trotzdem eine Funktion.
Wir sitzen eigentlich, ich würde schätzen, zu 90% falsch.
Ja, aber das ist auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass wir eine Abwechslung bieten und dass wir in der Lage dazu sind, uns auch mal aktiv aufzurichten. Es gibt nicht die eine Sitzposition, die ich dir sage, da kriegst du keine Rückenprobleme. Die gibt es leider nicht, das wäre viel zu einfach. Unser Körper braucht Belastung und Entlastung.
Ich glaube, wenn du mich bei der Arbeit sitzen sehen würdest, so den ganzen Tag über, wenn ich jetzt dann später auch schneide, dann würdest du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Du würdest denken, das gibt's doch nicht. Also, dass der nicht längst bei uns war und behandelt werden musste. Gibt es Menschen, die einfach auch Glück haben, was das angeht?
Ja, aber es gibt auch Menschen, die zu spät merken, dass der Schmerz da ist. Wir haben Patienten, die kommen mit 70, 75 rein und sagen, ich war ein Leben lang beschwerdefrei, aber jetzt geht gar nichts mehr. Und der Arzt guckt sich die Röntgenbilder an und sagt, ich bin verwundert, dass sie so lange ohne Schmerz leben konnten. Es gibt also diejenigen, die wirklich Glück haben, wo der Körper sehr robust ist und auch einige, die es einfach vom Schmerzrezeptor viel, viel später merken.
Wenn wir jetzt mit Video aufnehmen würden, dann würden die Leute sehen, dass ich die ganze Zeit versuche, mich vernünftig hinzusetzen. Aber
und dann würden sie sehen, dass ich nicht richtig sitze.
Irgendwie habe ich das Gefühl, das klappt nicht. Aber ja, nochmal zurück zu den Patienten. Du hast eben gesagt, ihnen ist es teilweise vielleicht auch unangenehm. Die brauchen diese Information, dass man eben nachhaltig gesund sein muss. Wenn die jetzt bei euch in der Behandlung waren, ich sag mal für 2, 3, 4 Monate, wie lang geht denn diese nachhaltige Reha dann weiter? Ist das eine Phase, die quasi ewig andauert?
Nein, du wirst auch nicht dein Leben lang ewig 2, 3 Mal die Woche joggen gehen. Es gibt Phasen, die kennt jeder, wenn irgendwas ist wie Familie, Beruf, dann macht man mal ein bisschen weniger und das ist auch in Ordnung. Man muss nur eine gewisse Routine schaffen. Und diese Routine, die versuchen wir den Patienten in der Zeit zum einen schon mal mitzugeben, dass es nicht nur darum geht, dass der Therapeut die Hand anlegt, sondern dass er auch Übungsprogramme für zu Hause bekommt, die ihn entlasten, die ihn kräftigen, mobilisieren und stabilisieren. Genauso ist es auch so, dass wir versuchen, den Anschluss zu finden für den Patienten. Also selten versuche ich ihn einfach nach Hause zu schicken und sage, brauchen wir nicht. Sondern wir versuchen ja genau da anzusetzen, zu sagen, regelmäßige Bewegung, das fehlt Ihnen. Wie sieht es dann mal aus? Lassen Sie sich mal Reha-Sport verschreiben vom Arzt. Vielleicht ist es auch sinnvoll, mal eine Rückenschule zu besuchen, um wirklich zu wissen, wie es funktioniert. Oder den Kontakt zum Arbeitgeber zu sagen, wir haben eine Fachzeitschrift vor Ort, nehmen Sie dir mal mit oder geben Sie mir mal die Kontaktdaten. Wir können das ja einfach mal ansprechen.
Ja, da ist Kommunikation eigentlich alles, weil ich glaube, dass viele Menschen dann nicht nachfragen und denken, gut, ich habe jetzt meine Reha absolviert, jetzt bin ich ja schmerzfrei, dann passiert gar nichts mehr.
Das versuchen wir tatsächlich mit Beratungsterminen anzugehen. Also bevor jemand zu uns kommt, wie Reha-Sport, kriegt er erstmal einen Beratungstermin, das wir mit ihm besprechen. Und auch in der Phase, wo die Patienten bei uns sind, setzen wir uns ganz bewusst mit denen hin und sagen, wie soll es denn weitergehen? Bedarf es noch Physiotherapie? Machen wir ein Schreiben für den Arzt fertig mit der Empfehlung. Bedarf es andere Situationen? Die Therapeuten sind da ja diejenigen, die für uns die Multiplikatoren sind, ne? Die uns dann sagen, der Patient benötigt das und das. Und dann gehen wir auch wirklich darauf ein und versuchen, dass der Patient am Ball bleibt. Und wenn wir überfragt sind, dann verweisen wir auch, dass wir sagen, wir haben unsere Kooperationspraxen, wir sind ein großes Netzwerk, wir können nicht alles abdecken, aber da sind sie gut aufgehoben.
Wir wollen ja über Vorteile und Möglichkeiten sprechen. Und die Vorteile liegen ja auf der Hand. Mehr Gesundheit für den Patienten, der dann bei euch gewesen ist, weil er über die normale Reha hinaus auch weiter von euch behandelt wird oder von anderen. Das kann ja auch durchaus der Fall sein. Liegt ja auch immer ein bisschen an den Kapazitäten. Und dein Kollege, der kann ja nicht alle bedienen, mehr oder weniger.
Genau, richtig.
Aber welche Vorteile hat das denn insgesamt noch?
Gesund zu sein. Ich finde tatsächlich, es gibt gar nichts Wichtigeres als Gesundheit. Vorteile sind Beweglichkeit. Ja, ab einem gewissen Alter kommt das Thema der Morgensteifigkeit, dass man nicht mehr so gut an die Schuhe drankommt. Das sind vielerlei Sachen. Es fehlt den Patienten an Kraft, sich aufzurichten, wenn die Phase kommt, dass der Rollator genutzt werden muss, weil es schwerfällt, in einem aufrechten Gang vorwärts zu gehen. Ich rede nicht von Leistungsfähigkeit. Es geht nicht darum, dass ich sage, geht ins Fitnessstudio, nehmt 20 Kilo und fangt an zu pumpen, sondern es geht wirklich darum, gesund zu erhalten. Und das ist dann nicht der Übermaß, sondern der Standard, den ich brauche, damit es mir lange gut geht.
Wenn ich das alles so umsetze und ich sage mal, ich bin jetzt in der Phase, wo ich den Rollator brauche, wie viele Jahre kann ich das theoretisch hinauszögern durch eine nachhaltige Reha?
Also die Studien überschlagen sich da ja und würden sagen, der eine sagt 5 Jahre, der andere sagt 10 Jahre. Ich mag das nicht bemessen. Aber was ich halt merke, und das ist das, was wir auch in den Praxisalltag merken, dass es dem Patienten um ein Vielfaches besser geht, sind manchmal Kleinigkeiten, wo sie sagen, ich kann jetzt wieder ohne Rollator gehen. Ich bin in der Lage, mich aufzurichten, also auch wieder den Fortschritt zu sehen. Ich kann dir aber nicht garantieren, dass du nie was haben wirst oder dass es so lange dauert, bis du 100 bist. Ne? Da muss man natürlich gucken, wie hat derjenige vorher gelebt. Wenn ja jemand 30, 40 Jahre lang geraucht hat, dann ist die Lunge halt auch nicht wie bei einem 20-Jährigen. Aber wir können sehr, sehr viel machen und das Feedback der Kunden, das ist ja auch für uns wichtig von den Patienten, das ist wirklich sehr positiv und sie sind immer sehr dankbar, wenn wir ihnen da helfen können.
Die wichtigste Frage für viele ist ganz, ganz oft, wenn Sie zum Beispiel zu einem Arzt gehen oder ins Krankenhaus müssen oder natürlich auch bei Medikamenten, aber auch bei so einer Behandlung, wer bezahlt das denn? Weil viele Sorge haben, sich in der heutigen Zeit Dinge leisten zu können und auch gerne in ihre Gesundheit investieren würden, sich das aber vielleicht auch gar nicht leisten können, obwohl sie es eigentlich möchten. Wie ist das denn mit einer nachhaltigen Reha? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass eine ganz normale Behandlung von der Krankenkasse übernommen wird. Wenn ihr jetzt aber sagt, ja, wir müssten eigentlich noch 2, 3, 4 Monate weitermachen, das wäre gut. Du hast ja auch eben gesagt, es gibt dann die Kommunikation teilweise mit dem Arbeitgeber, aber natürlich auch dann mit dem Patienten selbst. Werden diese Kosten dann auch übernommen oder ist das schwierig?
Ich könnte dir jetzt ganz viele Kostenmodelle aus deinen letzten Gesundheitspodcasts zusammenschneiden. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten sind sehr gut. Also es gibt sowas wie den Reha-Sport. Das empfehlen wir gerne weiter, wenn Sie regelmäßig Sport treiben möchten in einer Gruppe. Ist der Reha-Sport das, was maßgebend und richtig ist? Ob das dafür den orthopädischen Bereich ist, ob es für sowas wie Herz oder Lunge ist, also fachspezifische Bereiche, das spielt da dann für den Patienten eine Rolle, aber es ist alles machbar. Da bezahlt der Reha-Sport-Teilnehmer, so nennen wir ihn jetzt mal, gar nichts. Das ist dann eine Leistung, die übernimmt komplett die Krankenkasse. In der Physiotherapie ist es schon so, dass ich einen Eigenanteil bezahlen muss. Na, diese klassische 10 € Rezeptgebühr plus einen kleinen Anteil von der Physiotherapie. Da habt ihr ja auch schon über die Blanko-Rezepte berichtet. Die ermöglichen ja dann über 4 Monate lang zumindest eine Versorgung. Und dann hattest du gerade angesprochen die Nachsorge. Die Nachsorge einer Reha. Bei der Reha-Nachsorge ist es so, es wird direkt schon aus dem Klinikum heraus verordnet. Das heißt, der Arzt sagt, möchten Sie das in der ambulanten Reha machen oder in der Physiotherapie? Je nachdem, wo man gelegen ist, sucht man sich dann das passende Programm aus, also für uns das Terena. Und dann kommen die mit dieser Verordnung zu uns und das übernimmt dann die Rentenkasse. Das bedeutet 6 Monate medizinische Trainingsgerätetherapie mit Physiotherapeuten an der Hand, der den Trainingsplan kontrolliert und auch immer wieder verbessert. Und darauf können die dann die 6 Monate bei uns bleiben. Es sind dann 26 Einheiten, also auch für den Patienten kostenlos in dem Moment. Das funktioniert aber auch nur, diese Nachsorge der Reha, wenn man noch im Arbeitsleben ist. Ja? Jemand, der in Rente ist, der bekommt das leider nicht mehr.
Also bedeutet für die meisten Menschen, die frühzeitig auch etwas tun und die im Arbeitsleben unterwegs sind, die müssen sich eigentlich keine Sorgen um die Finanzierung machen.
Nein. Und selbst wenn du sagst, wir müssen das differenzieren, Reha und Vorsorge. Reha heißt, ich bin schon erkrankt. Du sagtest, dir geht es gut. Du möchtest also eine Vorsorge machen. Besteht ja dann auch die Möglichkeit, einen Präventionssportkurs zu besuchen. Auch die gibt es mittlerweile an den Geräten. Dass man sagt, ich möchte nicht in einer Gruppe zur Gymnastik, sondern ich bin eher derjenige, der an so einem Fitnessgerät geht. Das geht auch. Und dann übernimmt die Krankenkasse im Regelfall 2-mal im Jahr 80% bis 100%, je nachdem, wo man versichert ist.
Oh, das ist also gar nicht so schlecht. Also vielleicht sind die Möglichkeiten deutlich besser, als viele das glauben.
Ja, und sie sind auch sehr überrascht, wenn wir sie darüber informieren. Ich würde behaupten, dass viele, die uns zuhören, noch niemals in der Reha gewesen sind, obwohl das den einen oder anderen bestimmt zustehen würde.
Vielleicht mir auch.
Du hast gesagt, du bist gesund, oder?
Naja, was heißt gesund? Also eine wer Reha, ist schon zu 100% gesund?
Eine Reha ist ja eine Nachsorge, das heißt eine Nachsorge von einer Erkrankung. Wenn du also sagst, dir geht es gut und du bist beschwerdefrei, steht dir in dem Moment keine Reha zu, denn die wird vom Arzt verordnet. Wenn du etwas Gutes für dich tun möchtest, gibt es da auch Präventionsprogramme von den Kassen. Da kannst du dich bei deiner eigenen GKV melden und kannst nachfragen, was die machen. Und da gibt es sogar Wochenenden, wo du dann im Sauerland fahren kannst und die das unterstützen.
Ist es nicht so, dass der Rücken das größte Problem ist? Ist
ja.
Das bei euch auch so?
Und die Psyche.
Und die Psyche, aha. Mhm. Gut, gegen die Psyche, also für die Psyche besser gesagt, da könnt ihr wahrscheinlich nicht so viel tun. Wobei vielleicht ja dann doch, wenn der Körper gesund ist, ist vielleicht auch der Geist gesund und umgekehrt natürlich auch. Aber was den Körper angeht, ja, was soll ich sagen? Rücken natürlich und der Nacken, weil die Menschen ja immer mehr am Computer oder am Schreibtisch arbeiten. Das ist ja eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Das war, ich sag mal, in den 50er, 60er, 70er Jahren nicht so extrem. Da hatten wir viel mehr Handwerker oder es wurde viel mehr in der Fabrik gearbeitet. Jetzt ist viel mehr durch die Elektronik und Digitalisierung in eine andere Richtung gegangen. Das heißt, viel mehr Leute arbeiten am Schreibtisch. Merkt ihr das eigentlich auch?
Was merken wir?
Dass es immer mehr Menschen gibt, die diese gleichen Probleme haben mit dem Rücken, mit dem Nacken, mit der Schulter?
Ja, sie haben sehr ähnliche Probleme. Gleich würde ich nicht sagen, das ist ja sehr individuell, aber es ist sehr viel Rücken und sehr viel Schulter. Das sind so die Gelenke, die durch die Bürotätigkeit am meisten belastet sind, ne? Und das merken wir deutlich. Aber es ist auch der Arbeitsalltag, der ja anders geworden ist. Er ist nicht mehr so flexibel. Du hast gerade angesprochen, sehr viel im Sitzen. Ja, die Bauarbeiter haben immer geschimpft, mein Gott, du sitzt doch den ganzen Tag, du kannst doch keine Beschwerden haben. Aber dieses Mangeln an Bewegung, das macht das größte Problem aus.
Das heißt, wenn ich vorsorglich etwas tun möchte, ist erstmal Bewegung das Allerwichtigste. Das heißt, ich sollte rausgehen, ich sollte vielleicht regelmäßig, auch wenn es nur spazieren ist, paar Meter spazieren gehen, jeden Tag vielleicht sogar?
Wir müssen das wirklich differenzieren. Bewegung ist nicht Fitness. Bewegung heißt, alltägliche Arbeitsabläufe mal in anderen Positionen auszuüben, rauszugehen, an die frische Luft spazieren zu gehen, dass der Puls auch leicht hoch geht, aber ich muss nicht, wer weiß, wie ihn schützen bekommen. Wie gesagt, Fitness ist das eine, Gesundheit ist das andere und das ist bei Bewegung und Fitness genau das Gleiche. Wir bewegen unsere Gelenke in ihrer Größe und ihrer Möglichkeit, aber das vergessen wir im Alltag. Wenn du sagst, mir geht es gut, ich arbeite viel im Sitzen, aber ich tue was für mich, gehe ins Fitnessstudio. Gehe ich erstmal davon aus, du wirst an den Geräten trainieren, machst deine Gewichte drauf und führst deine Bewegung aus. Du hast dein Gelenk aber nicht ausgenutzt. Du hast dein Gelenk nicht gestreckt, du hast es nicht gekreist. Du machst das, was du glaubst, für deine Muskeln, aber alles andere wird außer Acht gelassen. Die Sehnen funktionieren anders, die Gelenkschmiere wird auch anders aufgebaut, die wird nicht aufgebaut, indem ich pumpe. Und daran müssen wir mal arbeiten, zu sagen, ich nutze meinen Körper in seinem kompletten Ausmaß. Ich strecke ihn, ich beuge ihn, ich kreise meine Schultern und das nicht nur zweimal, um mich vor der Brustpresse aufzuwärmen, ne? Sondern wirklich mal meinen Körper zu nutzen. Dabei kann es mir warm werden. Aber dabei muss es mir nicht immer warm werden. Also reine Bewegung.
Ich bin zum Beispiel sehr schlecht gedehnt. Ich bin unfassbar schlecht gedehnt. Ist das auch so etwas, was ja eigentlich jeder zu Hause machen kann? Ich kann mir irgendwie so eine Matte kaufen, das reicht ja dann aus, und mache da jeden Tag oder jeden zweiten Tag vielleicht auch ein paar Dehnübungen.
Also ich würde dir immer jeden zweiten Tag empfehlen, egal was du machst. Dein Körper braucht eine Phase der Regeneration und da sollte ich es nicht übertreiben. Ja. Mach was zu Hause, unbedingt. Es sind auch die Kleinigkeiten. Viele haben ja Angst, dass sie was falsch machen. Das kommt dann zu mir. Mache ich das denn auch richtig? Ich möchte mir ja auch nicht schaden. Sobald ich das in Ruhe mache, nicht hektisch, sondern mir wirklich die Zeit dazu nehme und bewusst auf mich achte, zu sagen, naja, ich lasse den Bauch jetzt nicht raushängen mit meinem Mittagessen, sondern ziehe den Bauchnabel nach innen und baue eine gewisse Grundspannung auf, kann ich nichts kaputt machen.
Also haben wir gelernt in den letzten gut 30 Minuten, dass es wichtig ist, sich zu bewegen, dass ich, wenn ich irgendwie im Büro arbeite, einen Schreibtisch haben sollte, den ich in der Höhe verstellen kann und dass es wichtig ist, auch sich zu informieren bzw. darauf zu achten, dass ich Informationen bekomme, was mache ich, wenn meine Reha vorbei ist. Was ich auf jeden Fall, weil wir so mehr oder weniger zum Ende unseres Gespräches kommen, noch von dir wissen möchte, ist, wie sieht denn deiner Meinung nach die Zukunft der Branche aus, in der ihr tätig seid, auch in eurem Unternehmen, in euren Praxen?
Die Zukunft, wir werden immer mehr Patienten da haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sehe die jungen Leute in den Fitnessstudios, wie sie sich an den Schulterbereichen kaputt trainieren, die werden wir haben. Wir werden die Leute haben, die sehr, sehr viel im Bürobereich sitzen. Es ist ja immer mehr, was am Kommen ist. Wir werden mehr zu tun haben. Ich hoffe auch, dass die Kassen dann immer noch dazu bereit sind, das genauso zu unterstützen, wie es jetzt ist. Vielleicht sogar noch etwas besser mit anderen Modellen. Aber es wird schon so sein, wir werden ja auch alle älter, dass wir auf jeden Fall noch viele, viele Patienten erwarten.
Du hast gerade gesagt, kaputt trainieren. Woher kommt das denn, dass so viele sich kaputt trainieren? Weil eigentlich die Möglichkeit, Informationen zu bekommen oder Zugang zu Informationen, die ist ja immer leichter.
Ja, Optik. Optik ist die Ursache. Ich möchte wunderbar aussehen. Ich habe sehr häufig so sehr schlanke junge Männer vor mir stehen, die sagen, oh, ich möchte aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Und ja, dass das nicht von heute auf morgen geht, das versteht die Jugend nicht. Seit 20 Jahren bewege ich mich und ich sehe immer noch nicht aus wie Jane Fonda. Und die sah auch erst so aus mit 40. Man muss wirklich mal die Zeit für sich spielen lassen. Man wird mit den Jahren trainierter, man merkt das am Körper, das ist man nicht mit 18 und auch noch nicht mit 25 perfekt. Wir haben so viel Potenzial, die meisten Marathonläufer sind nicht 20. Die meisten Menschen, die sich so motivieren lassen, Marathon zu gehen, ist mit 40. Also wir verlassen ja nicht die Jugend und sind danach alt und können dann nichts mehr, sondern wir bauen uns auf. Und das sollte man wirklich auf dem Schirm haben. Die Gelenke brauchen länger. Ein Muskel braucht zwischen 1 bis 3 Monate, um zu wachsen. Ein Gelenk, um sich daran zu gewöhnen, 12 Monate.
Oh, das ist auch interessant, das wusste ich auch nicht. Da haben wir jede Menge gelernt, würde ich sagen, in dem Gespräch, das wir beide heute geführt haben. Die Standpunkt Gesundheit GmbH ist nicht nur in Hamm zu Hause, aber vor allem dort, ich muss das gerade nochmal vorlesen, damit ich da auch nichts Falsches sage, Unna, Dortmund, Holzwickede, Wickede, Bochum hast du eben auch noch genannt. Mhm. Habe ich einen Standort vergessen?
Weiß ich nicht.
Na gut, also Martina, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier gewesen bist. Ich hoffe, wir haben alles besprochen, was es zu besprechen gab. Wahrscheinlich gäbe es noch viel, viel mehr zu besprechen. Aber auf jeden Fall ist schön, dass wir die Zeit dafür gefunden haben. Und falls ihr weiter über das Thema Gesundheit informiert werden wollt, es gibt natürlich schon etliche Folgen von Gesundo. Und bald gibt es garantiert auch wieder die nächste überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.